Erstmal allen ein herzliches Willkommen zu diesem Abend. Dieser Abend ist ja angelegt als Reihe und die Idee des Hauses ist, dass sich Kolleginnen und Kollegen, die hier an diesem Hause A tätig sind, lehrend und aber auch als Heiler in Praxis aktiv und erfolgreich sind, sich hier vorstellen, einmal um einfach Heilerwege aufzuzeigen. Wie wird man Heiler? Wie entwickelt man sich als Heiler? Was bedeutet Heiler sein überhaupt? Und was bedeutet es, wenn man als Heiler hier an diesem Hause der Samuel-Hahnemann-Schule unterrichtet? Was für Heiler unterrichten überhaupt hier an dieser Samuel-Hahnemann-Schule etc.? Also einmal ist diese Veranstaltung gedacht für Leute, die sich für die Samuel-Hahnemann-Schule an sich interessieren, weil eine Schule ist ja nur so viel wert wie die Leute, die an ihr unterrichten. Schule an sich ist ja erstmal Schule, vier Wände. Schule wird lebendig und Schule wird interessant und Schule wird wirksam durch die Lehrer, die in einer Schule sind. Und unsere Idee war, dass diese Lehrer sich hier mal einfach nach und nach vorstellen und ihre Geschichten erzählen. Ja, und das andere ist schon auch ganz toll, was passiert in so einem Heilerleben? Was passiert auf so einem Heilerweg? Ist es was ganz Gradlinies? Ist es was, was immer wieder durch Täler und über Höhen läuft? Ja, was ist es? Und einen wunderschönen guten Tag. Hereinspaziert. Grüß Gott. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, und auf diese beiden Ebenen möchte ich hier auch eingehen. Möchte einfach vielleicht ein Stündchen jetzt was erzählen und anschließend für eure Fragen zur Verfügung stehen. Dieser Vortrag, den ich hier heute halte, der knüpft an einen Vortrag an, den habe ich, glaube ich, vor 2 Jahren hier mal erhalten. Vor was? 2005. Den gibt's auch bei Holger zu erwerben, wenn man das dann nachher komplett haben möchte, wo ich so meine Geschichte erzählt habe, besonders eben mit Homöopathie. Mit Homöopathie von mir als heilend erlebt und wo ich erzählt habe, wie ich zur Homöopathie gekommen bin etc., das möchte ich jetzt hier nur kurz anstreifen. Wer darüber mehr wissen möchte, dem sei die CD von damals empfohlen. Also erstmal für die, die jetzt hier fremd sind. Ich bin Andreas Krüger. Ich bin seit 25 Jahren Heilpraktiker. Mit den Schwerpunkten prozessorientierte Homöopathie, unterschiedlichen Formen des Aufstellens, schamanischer Medizin, ich nenne das Seelenreisenmedizin und anderen begleitenden Verfahren, wie zum Beispiel Spagyrik, energetische Psychologie etc. Aber meine 3 großen Standbeine in der Praxis, meine 4 großen Standbeine sind die Homöopathie, die Seelenreisenmedizin, Aufstellungstechniken und, hatte ich gerade vergessen, Leibarbeit nach Dürkheim. Ich mache das, wie schon gesagt, jetzt 25 Jahre. Ich bin seit 25 Jahren auch Lehrer, habe begonnen, noch vor meiner Praxisausbildung, initiiert durch meinen damaligen Lehrer, Volker Rohleder am Heilpraktikerabendseminar Schwarz zu unterrichten und bin dann 83 gebeten worden, aufgefordert worden, diese Schule hier mit zu gründen. Ja, wie kam ich dazu, Heiler zu werden? Wie bin ich an diese Schule gekommen? Ich bin im ersten Beruf Physiotherapeut. Habe diesen Beruf ergriffen, weil ich war im weitesten Sinne des Wortes Hippie und sehr ausbildungsunwillig. Mit 15, 16 wollte ich alles nur nicht zur Schule gehen. Ich wollte auch nicht studieren. Ich fand das alles furchtbar uninteressant. Ich wollte nach Kathmandu ziehen, da Hühner und Hanf anbauen, Hühner pflegen, Hanf anbauen. Und ich suchte einen Beruf, den ich überall auf der ganzen Welt am besten am Strand auch ausüben kann, ohne dazu Gerätschaften zu brauchen. Das war meine primäre Intention in meiner Berufswahl. Ich wusste, mittlere Reife wird das Einzige sein, was ich noch halbwegs hier über die Bühne bringe. Also bis zum Abitur kriegt mich hier keiner. Wollte aber irgendwie noch was lernen, wo ich auch denn in dieser Welt später bin, mitarbeiten kann. Und es war mir irgendwie ganz wichtig, das muss was sein, was ich am Strand ausüben kann. Ich meine, in Kathmandu gab es zwar keinen Strand, aber irgendwie hatte ich vor, nach Kathmandu über Goa zu reisen. Und irgendwie war das so, also es ist interessant, also in Vorbereitung zu dem heutigen Abend, wie bin ich eigentlich zur Heilkunde gekommen? Und da war irgendwie ganz wichtig, man muss es am Strand ausüben können. Ja, und da habe ich mich so rumgehört, was kann ich am Strand machen? Autos am Strand renovieren geht irgendwie nicht. Haare schneiden war mir nichts. Und dann dachte ich, ja, Physiotherapie ist nett und da lernst du massieren, da lernst du Krankengymnastik, da lernst du irgendwie ganz viel, was auch angenehm ist. Und die Ausbildung war nicht furchtbar lange, das waren 2,5 Jahre. Und ja, fand ich irgendwie ganz spannend, aber habe mir da jetzt noch keine so riesigen Gedanken gemacht. Und dann habe ich das gelernt, als junger Mensch mit 18, und hat mir Freude gemacht, hatte ich auch eine gewisse Begabung. Dann hat mein Vater einen Saunabetrieb gegründet und ich habe mich verliebt zu meinem 18. Geburtstag. Pünktlich zu meinem 18. Geburtstag bin ich in eine Diskothek gegangen in Cala Ratllada auf Mallorca und habe um 23:27 Uhr ein wunderhübsches, junges, blondes, schlankes Mädchen erblickt. Später kam raus, sie kam aus Gummersbach. Und die hat dann spontan alle meine Pläne durcheinander gebracht. Mit einmal wollte ich nicht mehr nach Goa, ich wollte auch nicht mehr nach Kathmandu, ich wollte weder Hühner noch Hanf züchten. Ich wollte einfach dieser Liebe nachgehen. Und ja, das hat mein Leben sehr verändert. Es hat mich zum Beispiel spontan in die Drogenfreiheit gebracht, was ganz schön auch war im Nachhinein, würde ich das so sehen. Und ich bin also nicht nach Kathmandu gezogen, sondern nach Gummersbach. Ist fast wie Kathmandu. Ist fast wie Kathmandu, ist auch ein bisschen bergig. Es regnet viel mehr wie in Kathmandu, ist auch viel kälter, aber es ist nett. Und ja, meine große Liebe wohnte in der Nähe von Gummersbach in einem Dörfchen, 5 Häuser. Das war für mich als Britzer Stadthippie auch sehr ungewöhnlich. Das hieß auch noch Rosenthal Seifen. Ja, also ist ganz, ganz himmlisch. Ja. Jedenfalls waren meine Kathmandu und meine Hühnerträume mit einmal weg und ich hatte das erste Mal in meinem Leben das Gefühl durch diese Liebe, ich will älter werden wie 30. Vorher habe ich immer zu meiner Mutter gesagt, wenn die zu mir gesagt hat, Junge, du bist ja nur noch Haut und Knochen, Junge, du hustest immer, Junge, rauch doch nicht so viel. Dann habe ich immer gesagt, Mama, ich werde sowieso nicht älter wie 30. Mach dir keine Sorgen, so lange halte ich noch aus. Aber traue niemand über 30 war für mich so ein totaler Wahlspruch. Und mein Leben war irgendwie mit 30 irgendwie, ja, terminiert. Inzwischen bin ich fast doppelt so alt und bin sehr glücklich, doppelt so alt zu sein, fast. Aber damals war das noch so. Jedenfalls, wie das ja bei ganz vielen Menschen ist, die Liebe ist nicht nur die höchste aller Religionen, sondern sie ist auch das größte Heilmittel. Ich habe inzwischen öfter überlegt, ob ich meine Praxis zumache und eine Partnerschaftsanbahnung irgendwie eröffne, weil das gehört zu den frustralen Erlebnissen meines Heilerseins, dass ich Leute über Jahre behandle mit ganz viel Freude und Engagement und ganz viel Mühe und irgendwie wird's alles nicht so richtig besser und dann kommen die mit einmal in die Praxis, strahlen, das Magengeschwür ist weg, Kopfschmerzen habe ich nicht mehr seit 4 Wochen, die Haare sind nachgewachsen, 10 Kilo habe ich abgenommen und bababa. Und ich sitze da, meine Therapeutenbrust schwillt. Ich denke, was bin ich für ein genialer Heiler? Das letzte Mittel muss ja irgendwie super toll gewesen sein. Und dann, ja, also ich habe mich irgendwie zur doppelter Größe aufgeschwungen. Und dann sage ich, na, ist doch klasse, dieses Mittel, was ich Ihnen letztens gegeben habe. Und sagt sie, na ja, sagt sie, ich weiß nicht so richtig. Ich glaube ja, das liegt daran, ich habe mich vor 3 Wochen verliebt. Und dann schaffe ich natürlich als raffinierter Homöopath immer noch die Kurve und sage, ja, durch das Mittel, was ich Ihnen gegeben habe, versuche ich noch halbwegs so die Ehre zu retten. Aber so wirklich glaube ich es auch nicht. Ich habe einfach so oft erlebt, dass Menschen jahrelang krank sind, unglücklich sind, dass alles furchtbar therapieresistent ist und dann kommt mit einmal die Liebe und die Welt ist irgendwie wieder rund. Ja, scheinbar ist der Mensch nicht zum Alleineleben geboren und es fördert einfach nicht seine Gesundheit, diese Einsamkeit und auch schon gar nicht diese Enthaltsamkeit. Ja, bei mir war das jedenfalls so, diese Liebe hat mein Leben völlig umgekrempelt, deswegen bin ich wahrscheinlich auch noch hier, sonst wäre ich wirklich nach Kathmandu gegangen und wahrscheinlich tot inzwischen. So habe ich überlebt und sitze hier. Ja, und habe dann meine Ausbildung in Engelskirchen abgeschlossen, schöner Name. Das ist eine große Klinik vor Köln, wo ich versucht habe, beinamputierten Rauchern irgendwie das Rauchen auszureden, weil die meistens immer weiter rauchten, selbst nach der Amputation, und habe versucht, ihnen beizubringen, wie sie mit ihren Prothesen laufen konnten, was nicht ganz so prickelnd war. Bin dann mit dieser Freundin zurück nach Berlin gegangen, weil die dann hier anfing zu studieren und habe dann hier noch in der Geriatrie ein halbes Jahr lang gearbeitet und habe dann, weil Freundin studierte, ich wollte älter werden wie 30 mit einmal, wollte irgendwie mit ihr 12 Kinder haben. Das habe ich mir dann am ersten abgeschminkt, aber damals hatte ich noch solche von mit 30 sterben, wurde mit einmal so eine 12 Kinder haben Vision draus. Jedenfalls musste ich Geld verdienen. Ich übernahm den Betrieb meines Vaters und habe den dann fast 8 Jahre als Geschäftsführer geleitet oder gelitten, wie man das so auch sagen will. Und irgendwann mal kam so ein Gefühl in mir auf, das kann's jetzt nicht sein. Ich habe zwar viel Geld verdient, hatte eine tolle Stereoanlage, hatte ein Rennauto und habe mir überlegt, wann kaufe ich mir jetzt eine Eigentumswohnung etc. etc. Meine Freundin war eher so fürs Intellektuelle zuständig. Und irgendwie war ich irgendwann mal mit dieser Rollenverteilung nicht mehr zufrieden. Sie hatte mich zwar gerne und fand es auch toll, dass ich uns einen schönen Lebensstandard irgendwie lieferte, aber wenn sie von ihren Professoren redete, kamen sie immer so glänzende Augen und ich fing irgendwie an, ein intellektuelles Minderwertigkeitsgefühl auszubilden. Und dann dachte ich, ja, was mache ich jetzt? Irgendwie bin ich hier als halbwegs reicher Saunaerbe nicht so richtig glücklich. Dann habe ich überlegt, was macht dir Spaß? Geschichte hat mir Spaß gemacht, immer. Ich fand es immer toll, mich mit Geschichte zu beschäftigen. Dann hat mir Spaß gemacht, die Vorstellung, dass ich Pfarrer werde. Ich fand es nett, Pfarrer zu werden. Ich fand es irgendwie schön, Pfarrer zu sein. Und dann, da ich ja nur als Physiotherapeut doch mit Menschen und Krankheit zu tun hatte, habe ich überlegt, ob ich Medizin studiere. Da gab es ja wieder natürlich ein Hindernis. Ich hätte Abi nachmachen müssen und ich bin einfach eine ziemlich faule Mütze. Und Dann habe ich viele Gespräche geführt so mit Leuten und habe überlegt, gibt es eine Möglichkeit, dieses Lehrende mit dem Heilenden und vielleicht auch ein bisschen mit diesem Pfarrerartigen zusammenzubringen. Meine damalige Freundin sagte dann noch, also Pfarrer wäre lieber nicht, da sind die Kirchen immer so leer und du bist kein Mensch, der da irgendwie vor 5 Rentnerinnen am Sonntag denn seine Predigt erzählt. Du liebst Publikum, das kriegst du nicht so richtig als Pfarrer. Dann haben wir so hin überlegt und her, Lehrer, nochmal Medizin studieren, hatte ich mich schon angemeldet für ein Abendgymnasium, wollte schon Abitur nachmachen und dann entweder Medizin oder Geschichte studieren. Das mit dem Pfarrer hatte ich mir wegen der leeren Kirchen irgendwann mal abgeschminkt. Wobei, also bis heute verheirate ich gerne. Ich werde öfter von Schülern gebeten, ob ich ihre Trauungszeremonien mache. Macht mir immer viel Spaß. Beerdigungsreden habe ich auch schon gehalten. Kinder habe ich auch schon getauft. Also das ist dann irgendwie so trotzdem mit dazugekommen. Und dann passierte etwas sehr Irres. Die meisten Sachen sind ja irgendwie sehr irre, aber auch sehr einfach. Ich sprang ein für unseren Masseur, weil der war krank. Und ich massierte eine Frau in der Sauna. Und die erzählte mir, dass sie auf eine Heilpraktikerschule gehen soll. Der Heilpraktiker. Was ist denn das? Hatte ich noch nie gehört, Heilpraktiker. War mir völlig unklar. Ich muss zwar sagen, trotz Hippie sein, hatte ich mich mit Naturerkunde bis dahin überhaupt nicht beschäftigt. Ich stand eigentlich gut auf dem Boden der Schulmedizin. Ich muss dazu sagen, ganz wichtig, ich war chronisch krank seit meinem 5. Lebensjahr. Ich war chronischer Migräniker. Das heißt, ich hatte seit meinem 5. Lebensjahr regelmäßig Migräne, mindestens einmal die Woche, später bis 3-mal die Woche und war durch diese chronische Migräne ja schmerzmittelabhängig. Das heißt, ich habe über lange Jahre nicht nur gekifft und psychedelische Drogen genommen, sondern ich habe 3-mal die Woche mindestens schwere Schmerzmittel genommen, damit diese Migränen nicht ausbrachen. Die waren meistens morgens beim Erwachen und dann habe ich sofort irgendwie 2 Zäpfchen und wenn es schon zu weit war, noch Womex A gegen die Übelkeit und dass ich denn über den Tag gekommen bin, ein bisschen Kaptalgon, um wieder wach zu werden. Und so habe ich mich so durch mein Leben medikamentiert. Und Heilpraktiker fand ich ganz spannend. Ich bin nicht Heilpraktiker geworden, um gesund zu werden, weil ich dachte, da wird man nicht gesund. Weil das ist eben so. Ich werde mein restliches Leben 2 bis 3-mal die Woche morgens so ein Zäpfchen nach dem Aufwachen nehmen, noch eine halbe Stunde liegen bleiben, bis die Droge wirkt und dann stehe ich auf und tue meinen Job. Dass ich das auch nicht mehr lange ausgehalten hätte, von wegen meiner Leber, ist mir heutzutage auch klar. Also, dann habe ich erstmal angefangen zu sagen, na gut, Heilpraktiker ohne Studium an den weißen Kittel hört sich nicht schlecht an, ja. Hat auch irgendwie so ein ganz gutes Sozialimage, kann man auch mit Geld verdienen. Köhnlechner, kann ich mich erinnern. Weiß nicht, ob ihr den noch kennt, die Älteren. Irgendwann trat der mal auf in irgendeiner der ganz frühen Talkshows. Und Köhnlechner war cool, war richtig cool. Muss man auch heute, wird so viel über Köhnlechner geschimpft und Pralinenniveau etc. Vor Köhnlechner wusste noch kein Mensch in diesem Land, dass es Heilpraktiker gibt. Und Köhnlechner hat für die Naturheilkunde in diesem Land wahnsinnig viel getan. Und ich weiß, Köhnlechner trat auf. Das war ganz wichtig. Köhnlechner ist für mein Leben mindestens so wichtig wie Rudi Carrell. Also Köhnlechner, dachte ich, das ist aber spannend. Und dann passierte noch was, was ganz wichtig ist. Wie fast alles Gute in meinem Leben verdanke ich das ja auch meiner Mutter, dass ich Heilpraktiker geworden bin. Wobei Hysteriker verdanken fast alles ihrer Mutter. Und ich weiß, meine Mutter ist jetzt alt, darum darf ich das alles so erzählen. Meine Mutter fuhr regelmäßig zur Kur. Und ich weiß, meine Mutter kam aus der Kur zurück und hatte ganz glückliche Augen. Und dann erzählte mir meine Mutter, ja, sie hätte da einen Heilpraktiker kennengelernt in der Kur, der hätte ein weißes Mercedes Cabrio gefahren, ja. Und meine Mutter war irgendwie völlig weg und high irgendwie von diesem Heilpraktiker mit diesem weißen Cabrio. Und dann habe ich meiner Mama erzählt, du, ich habe da gestern jemand erzählt, massiert, der geht auf eine Heilpraktikerschule. Und zwei Tage später haben wir Köhn-Lechner im Fernsehen gesehen, dass er irgendwie weiß ich was alles heilt. Und Mamas Kurschatten, die Frau, die ich massiert habe, und Köhn-Lechner haben mich denn dazu gebracht, an diese Heilpraktikerschule zu gehen. Heilpraktiker-Abendseminar Schwarz in Tegel, was ich denn fast über 4 Jahre besucht habe, immer abends, 3 bis 4 Mal die Woche. Ich habe immer bis 6 Uhr Dienst gemacht in der Sauna von morgens bis 8, habe mich denn in die U-Bahn gesetzt, Altmariendorf Tegel, bin denn von 7 bis 10 in die Schule gegangen, bis 11 in die Kneipe und abends um 12 war ich wieder zu Hause. So hat ungefähr 4 Jahre lang mein Leben ausgesehen. Und das war spannend, das hat mir viel Spaß gemacht und ich habe relativ schnell angefangen zu unterrichten, weil ich bin einfach ein fauler Hund und was ich überhaupt nicht kann, da beneide ich bis heute Leute, sich vor irgendwelche langweiligen Bücher setzen und die auswendig lernen. Das bin ich völlig voller Neid, wenn ich sehe, dass Leute sowas können. Ich kann das überhaupt nicht. Und darum habe ich, glaube ich, nach 4 Wochen Schule eine Lerngruppe initiiert, wo ich wahrscheinlich immer 2 Seiten weiter wie meine Mitschüler angefangen habe, für die sowas wie Nachhilfeunterricht zu machen. Ja? Also ich habe dafür kein Geld genommen, aber ich habe, und das, so konnte ich lernen. Also ich kann immer noch bis heute am besten lernen beim Lehren. Und ich glaube, dass deswegen so viele Leute auch Lehrer werden, weil die sonst nicht lernen. Also ich finde das total toll, als Lehrer zu lernen. Und dass ich heute wirklich meine Arzneimittel so gut kenne und so viel weiß, das verdanke ich wirklich dem Lehren. Also ich muss wirklich sagen, wenn ich habe ja nur jetzt schon, wie viele Kurse sind aus diesem Hause weggegangen jetzt? Jetzt geht 22, ja? Ja, das heißt, 22 Kurse habe ich in diesen 25 Jahren hier durchgebracht und entlassen und in die Welt geschickt. Und ich sage immer wieder zu meinen Schülern, als ich angefangen habe, in meiner Praxis zu arbeiten, habe ich, was die Homöopathie betrifft, 5% dessen gewusst, was ihr wisst, wenn ihr jetzt hier rausgeht. Also ich habe mit so abenteuerlich wenig Wissen angefangen zu arbeiten, dass ich also 100.000 Schutzengel gehabt haben muss, dass das alles so gut ging. Aber was ich eben von Anfang an sofort getan habe, ist, ich war schon Lehrer, bevor ich meine Praxis aufgemacht habe. Und ich habe das, was ich heute weiß, primär dadurch gelernt, dass ich sie lehrt habe. Und ich war von vornherein immer ganz schön clever. Wenn ich ein Thema besonders intensiv mal kennenlernen wollte, habe ich schon relativ früh immer Schülervorträge vergeben. Ich habe immer gesagt, mach doch da mal ein Referat drüber. Ja? Und dann haben die dann drüber Referat gehalten, habe ich das auch gleich gelernt. Ja? Also diese Schülervorträge sind bis heute ein fester Bestandteil des Unterrichts an der Samuel-Hahnemann-Schule, weil ich muss ja auch noch was lernen im Alter. Ja? Aber das tut auch den Schülern gut. Bei uns kann man an unserem Hause ganz viel lernen durch Lehren. Also mir ist es ganz wichtig von Anfang an, dass unsere Schüler hier ganz viel Vorträge machen und wer Vorträge machen will, kriegt hier auch ganz viele Möglichkeiten. Und da ich weiß, wie viel man lernt beim Lehren, haben wir ja hier auch eine Dozentenausbildung noch installiert, seit inzwischen über 10 Jahren fast. Und weil ich da auch merke, wie viel die lernen, wenn sie lernen zu lehren. Ne? Also viele von meinen Dozentenschülern haben mir inzwischen gesagt, in den 3 Jahren Dozentenschülerschaft habe ich fast genauso viel nochmal gelernt wie in den 3 Jahren, als ich hier auf der Schulbank saß. Manches ja noch mehr, weil der Stress weg war. Also wer bei uns 3 Jahre Ausbildung macht und 3 Jahre Dozentenschülerschaft, hat halt 6 Jahre Samuel-Hahnemann-Schule hinter sich. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Polster, um denn da später mit arbeiten zu können. Jedenfalls bin ich erstmal an diese Heilpraktikerschule gekommen und ich wollte alles werden, nur nicht Homöopath. Die Homöopathie war mir an dieser Heilpraktikerschule erstmal zutiefst suspekt. Das ist sie auf eine gewisse Art und Weise bis heute geblieben. Da habe ich erst vor kurzem eine Erklärung gefunden, die mich halbwegs getröstet hat, weil die Homöopathen an unserem Hause, da wo ich studiert habe, waren mit Abstand die doofsten. Ich kann mich erinnern an meine ersten Homöopathenerinnerungen. Das waren so blasse Männer mit ungewaschenen Haaren, die in einer Pause aus Marmeladengläsern gesprosste Keime aßen. Das ist meine erste Assoziation mit Homöopathen. Ich trug damals Lederimitationshosen aus Plastik, rot, hatte eine rote Bomberjacke, hatte mir gerade einen roten Knopf ins Ohr machen lassen und war irgendwie ziemlich verrückt drauf. Und die Homöopathen irgendwie, die guckten immer alle so besserwisserisch. Und wenn ich dann vom Unterricht meine Currywurst da auspackte, bekam ich irgendwie so, wie ich bin wie so ein Aussetzer. Und irgendwie war, ja, also Homöopathie von wegen der Homöopathen. Was ich total toll fand, war an unserer Schule die, die Neuraltherapie unterrichtet haben. So mit so langen Spritzen, so im Körper, fand ich total klasse. Finde ich bis heute als Therapiemethode sehr, sehr spannend. Was ich auch toll fand, waren die Akupunkteure. Die betasteten den Körper. Also was ich schon immer gerne gemacht habe, ist Menschen angefasst. Und das fiel mir bei den Homöopathen auch überhaupt nicht, dass die ihre Leute nicht anpacken. Sie können ja heute Homöopath werden, ohne 20 Jahre lang einen Patienten zu berühren. Ich glaube, es gibt fast keine andere Therapiemethode, die man so körperlos ausüben kann wie Homöopathie. Inzwischen weiß ich, warum die so ulkig waren, weil ich habe jetzt letztens einen ganz schönen Vortrag gehört von einem Psychoanalytiker über das, was die Therapien, die Therapeuten wählen, über die Charakterstruktur der Therapeuten aussagt. Und da habe ich so, es gibt ein wunderbares Buch über Charakterstrukturen, Fritz Riemann, Grundform der Angst. Da beschreibt er so die unterschiedlichen Charakterstrukturen, wie die so durchs Leben gehen. Und ich weiß, dass Homöopathie eine wunderbare Therapie für Schizopathen ist, ja? Oder Schizoide. Der Schizoide hat eine wahnsinnige Körperangst, er hat eine wahnsinnige Kontaktangst, er hat eine große Angst vor Beziehungen, er ist sehr sicherheitsbedürftig und möchte bloß keinen emotionalen Kontakt. Und für solche Leute bietet sich Homöopathie natürlich total an. Du brauchst deinen Patienten ja eine Homöopathie noch nicht mal angucken. Du wahrscheinlich brauchst ihn noch nicht mal anreden. Ich habe auch Homöopathen kennengelernt, die haben mit mir kein Wort gesprochen. Da saß ich vor und das Einzige, was er immer gesagt hat, noch was, noch was. Der hat seine Anamnesen auf Aramäisch geschrieben, weil er Angst hatte, dass seine Patienten da reingucken und irgendwas sehen, was er aufschreibt. Also ihr glaubt gar nicht, wie viele Verrückte ich unter den Homöopathen kennengelernt habe. Also, und es ist auch so, du kannst Homöopath werden, ohne selbst einmal ein Mittel genommen zu haben. Das geht theoretisch. Du kannst Homöopath werden, ohne einmal homöopathisch behandelt zu werden. Alles nicht an der Samuel-Hahnemann-Schule, aber generell kannst du das werden, ja? Also du kannst Homöopath werden, ohne dich in irgendeinen eigenen Prozess irgendwann mal auch nur minimal hereingegeben zu haben. Und nicht desto, also dadurch ist auch verständlich, dass ich also kaum eine naturerkundliche Disziplin kenne, wo die unterschiedlichen Homöopathen auch irgendwie immer so aufeinander rumhacken, ja? Also das habe ich unter Chiropraktikern nicht erlebt, das habe ich unter Neuraltherapeuten nicht erlebt. Also das liegt, glaube ich, daran, dass diese homöopathische Medizin anhand der Möglichkeiten, die sie gibt, nicht mit sich und anderen in Kontakt treten zu müssen, Menschen anzieht, die zutiefst ein Kontaktproblem haben. Wenn ich Massage lerne, muss ich Leuten begegnen. Wir unterrichten ja hier auch Leibtherapie an unserem Hause. Das geht nicht ohne Begegnung. Wenn ich mit Christian eine Leibtherapie mache, riskiere ich, dass der nach 10 Minuten alles über mich weiß und ich alles über ihn. und ich riskiere, dass ich ihm nie mehr was vormachen kann. Der durchschaut mich total, weil der hat mich berührt, mich und mein Wesen. Dieser Berührung kann ich, wenn ich einigermaßen raffiniert bin, als Homöopath ein Leben lang aus dem Wege gehen. Also nur mal als Erklärung, Homöopathie war für mich irgendwie lange Zeit, will ich nichts mit zu tun haben, ist mir zu doof, ist nicht meins, aber meine Migräne. Also ging ich zu allen Heilpraktikern, die es gab, die Methoden machten, die ich lernte. Dadurch bin ich einer der ganz wenigen Homöopathen, der fast alle naturerkundlichen Methoden kennt, weil ich bei fast allen naturerkundlich Praktizierenden war und hoffte, die machen mir meine Migräne weg. Ich bin manchmal vom Neuraltherapeuten aus der Praxis gekommen und konnte so kleine Grübchen auf meinen Kopf drücken. So viel Prokain hatte ich in der Kopfschwarte. Ich habe Chiropraktik gekriegt, bis ich meinen Kopf nicht mehr bewegen konnte, ohne dass das total krachte immer. Ich habe Akupunktur gekriegt, hunderte von Sitzungen. Ich war bei der Hypnose, ich habe 4 große Therapien gemacht. Ich habe mich schröpfen lassen, ich habe mir Blutegel gehen lassen, ich habe anthroposophische Medizin ausprobiert. Ich habe alles ausprobiert, was es gab, weil ich dachte, Homöopathen sind doof, das mache ich nicht. Aber sonst probiere ich alles, weil ich will ja meine Migräne. Na du, wenn du Migräne hast, das ist nicht nur Junkietum, das tut einfach weh. Also, und ich wusste auch mit den 3-mal die Woche diese Medikamentendosis, das ist es nicht. Also ich wollte die schon wegkriegen. Ja, und nichts half. Meine Migräne bestand alle Versuche, sie wegzukriegen. Akupunktur, Neuraltherapie, anthroposophische Medizin, Fußsohlenreflexzonenmassage, finde ich total toll. Aber meine Migräne sagte, drück da ruhig rum. Pillepalle. Bis heute lasse ich mir gerne die Füße massieren und habe schon für viele Leiden da auch Unterstützung gekriegt, aber meine Migräne nichts, überhaupt nichts. Ja, und dann hatte ich wahrscheinlich das größte Glück meines Lebens, dass wir eines Tages einen neuen Lehrer kriegten. Einen jungen, hübschen, dynamischen Mann, der früher Theaterwissenschaft studiert hatte und Regisseur im ersten Beruf war und der dann aus irgendwelchen Gründen nochmal Medizin studiert hatte. Und als er bei uns anfing, Anatomie zu unterrichten, um sein junges Arztleben irgendwie finanziell ein bisschen noch zu sponsern, kam er gerade von seinem ersten Homöopathiekurs von Matthias Dortschi. Und den fand ich klasse. Der war fröhlich, der flirtete mit unserer gesamten Klasse, der war lustig, der aß auch mal eine Currywurst, der erzählte was über homöopathische Mittel, die was mit der Klaviermusik von Chopin zu tun hatten. Ich fand den völlig irre. Und der erzählte was von Homöopathie. Und den fragte ich dann irgendwann mal, du Volker, kannst du mir nicht mal was für meine Migräne geben? Dann hat er gesagt, du, ich mache das noch nicht so lange. Ich habe gerade meinen 2. Kurs da hinter mir, aber ich kenne da jemand, Dr. Siegmund, Bayerischer Platz. Da geh mal hin. Und sehr, sehr skeptisch. Wenn der Volker nicht so ein Toller gewesen wäre, wäre ich da nie hingegangen. Bin ich zu diesem Dr. Siegmund gegangen und ich weiß inzwischen, es gibt auch andere Homöopathen. Ein paar Hysteriker verirren sich auch manchmal in die Homöopathie, wobei die Samuel-Hahnemann-Schule ein zu 90% hysterisch geprägter Ort ist. Also meine wirklich großen, erfolgreichen Schüler aus diesem Hause sind alle ziemlich hysterisch aspektiert und unsere Feste und unser Unterricht und unsere Art, uns selbst darzustellen und von uns zu erzählen, hat schon oft auch was leicht Hysteriformes, ja. Aber da sind wir echt eine Ausnahme, sind wir wirklich echt eine Ausnahme. Und so richtig harte Schizos tun sich auch bei uns schwer, weil bei uns ist einfach Kontakt. Wir haben irgendwie manche Klassen, die ähneln eher einer Kuschelgruppe als einer Studiengemeinschaft. Also für jemand, der wirklich große Kontaktängste hat, ist dieses Haus nicht so leicht zu nehmen, weil es entsteht einfach zwanghaft auch in unserem Unterricht viel Kontakt. Also wer wirklich schwere Kontaktstörungen hatte, sollte sich das überlegen, ob er auf die Samuel-Hahnemann-Schule kommt oder vielleicht erst was für seine Angst tun vor Kontakt, bevor er kommt, weil sonst hat das hier einfach nicht so leicht. Hier ist einfach viel Kontakt auf allen Ebenen. Ja, und ich bin denn zu diesem Arzt gegangen, Dr. Siegmund, Ende 60, kleines Männchen, sah aus wie Samuel Hahnemann, total sympathisch, große Praxis, erfolgreicher Arzt, einer der letzten Ärzte, der noch das Selbstdispensierrecht hatte, das heißt, er durfte die Medikamente noch selbst herstellen, das dürfen wir ja leider alles nicht mehr, das hat man uns ja genommen. Und der saß so mir gegenüber. Ich hatte mir, bevor ich zu ihm gegangen bin, noch eine große Packung Medikamente gekauft, damit ich was für meine Migräne habe. Und dann saß der so, ach so, Sie haben Migräne, ja. Wie geht's denn mit Ihrer Freundin? Ah, sehr gut. Streiten sich denn mal mit Ihrer Freundin? Nö, nie. Wieso streiten Sie sich nicht mit? Ja, ich streite mich nicht. Ich streite mich eigentlich nie. Sie streiten sich nie? Nö. Ich habe mich noch nie gestritten. Das gibt es doch nicht. Man streitet sich doch. Sind doch mit der 9 Jahre zusammen. Nee, hab mich noch nie mit der gestritten. Bin immer gut drauf und immer friedlich. Ja, und haben sich ja mal mit ihrer Mutter, mit meiner Mutter. Wieso soll ich mich mit meiner Mutter streiten? Ich streite mich nie mit meiner Mutter. Meine Mutter hat immer gesagt, Menschen, die sich lieben, streiten sich nicht. Das hat sie doch gesagt. Und ich weiß noch, wenn es irgendwann auch mal nur den Hauch eines Konflikts gab, so ganz was Zartes, und wir haben uns nicht vom Schlafengehen vertragen, haben wir uns immer Zettel geschrieben. Wir sind uns wieder gut. Das heißt, wenn einer schlafen gegangen ist, hat er erst den Zettel vom anderen gefunden. Wir sind uns wieder gut. Dann hat er so runtergeschrieben, Küsschen, bis morgen. Und dann ist er erst schlafen gegangen. Also es ist wirklich völlig irre, was man da so für Glaubenssätze gekriegt hat. Also ich hatte bis 28 den Glaubenssatz, streiten tut man sich nicht, wenn man sich liebt. Und da ich primär Frauen geliebt habe, habe ich mich einfach nicht mit Frauen gestritten. Ich habe mich nicht mit Frauen gestritten, bis 28. Ja, und dann nickte der immer so, ganz freundlich, ach so, Sie streiten sich nicht, aber Sie kriegen 3-mal in der Woche Migräne, ja, sag ich, ja. Wie ist denn das? Als wenn eine Bombe im Kopf platzt. Ich hatte echt das Gefühl, manchmal da ist einer mit da Black und Decker und der fängt so an, von unten so Löcher zu bohren. Oder ich hatte immer das Gefühl, es herrscht Krieg in meinem Kopf. Ich hatte immer das Bild von 2 Armeen, die kämpfen hier irgendwie. Ja? Und aber außerdem war ich ja Hippie. Und Hippies make love, not war. Love habe ich gemacht. Auch nicht so richtig streitbar. Ich glaube, dieses schlimme Wort habe ich das erste Mal mit 43 benutzt, bis mich meine Tochter mal darauf aufmerksam gemacht hat, dass Kuscheln irgendwas anderes sein muss. Weil ich habe zum physischen Liebesvollzug immer Kuscheln gesagt. Wollen wir mal wieder mal kuscheln oder irgend sowas? Und irgendwie haben das meine Partnerin auch irgendwie immer mitgespielt, diese Kuschelmacke, ja? Aber irgendwie... Also irgendwelche, in Anführungsstrichelchen, radikaleren Worte, weiß ich was, gestern wieder gerammelt oder sowas, das ist mir irgendwie bis 28 nicht über die Lippen gekommen. Nur bin ich auch ja in einer sehr feministischen Phase aufgewachsen, wo wir Männer primär lila Latzhosen irgendwie streifte, ja, lila Latzhosen und lila Windeln trugen und Häkeln übten, was so meine Maßkräfte nicht unbedingt forciert hat, ja. Und da ich immer schlaue Frauen sehr spannend fand und alle schlauen Frauen aber in meiner Jugend eher auf Männer standen, die häkelten, blieb mir nichts anderes übrig, als auch zu häkeln und so spannende Bücher zu lesen wie Simone de Beauvoir, Le Deuxième Siècle. Meine Napoleon-Biografien habe ich dann immer unten versteckt. Ebenfalls ja. Und dann sagte dieser Dr. Siegmund nach einer Stunde nettem Reden, da habe ich was für Sie, und gab mir ein homöopathisches Mittel, das hieß Glonoinum. Das ist Nitroglycerin und er gab mir das in einer D8 und er sagte, daraus werden Bomben gemacht Und jetzt nehmen Sie das mal, damit Sie nicht mehr immer alle die Bomben in Ihrem Kopf zünden müssen, die Sie nicht im Leben zünden. Dann dachte ich, na, das ist ja Bomben, ich und Bomben, nein, furchtbar, will ich nicht. Hab das genommen, hatte danach meinen ersten Rambo-Traum, damals gab es aber noch gar kein Rambo, und toi, 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 von diesem Tag hatte ich nie mehr Migräne. Nie mehr. In der D8. Du, ich habe das 14 Tage genommen, aber von dem Tag, wo ich die D8 genommen habe, hatte ich nie mehr Migräne. Und da dachte ich, das ist schon spannend. Andererseits war dieser Dr. Siegmund eben kein Taliban-Homöopath. Taliban-Homöopathen sagen ja, selbst Atmen kann die Homöopathie stören. Was? Das sind unsere homöopathischen Fundis. So. Da darfst du einmal eine C30 nehmen und nach 2 Jahren darfst du nochmal an das Mittel denken. Und die restliche Zeit darfst du keinen Alkohol trinken, dir nicht die Zähne putzen, keinen Kaffee trinken, irgendwie nur noch Dinkelbrei essen, etc., etc., etc. So einer war der überhaupt nicht. Du darfst, wenn du bei einem Taliban-Homöopathen bist, auch nichts anderes an Therapie machen. Weil es gibt so wirklich, ich nenne sie mal einfach Taliban-Homöopathen, es gibt so Taliban-Homöopathen, die sagen, dass selbst Massage den homöopathischen Prozess stört. Wobei Hahnemann großer Mesmerist war. Also Hahnemann hat ganz viel Hände aufgelegt. Oder Psychotherapie gibt es so ein paar Taliban-Homöopathen, oder wie nannte das eine Freundin, Homeokong. Homeokong. Ich kenne das aus dem Pietismus. Die Pietist oder die Leute in Schwaben nennen die Pietisten oft Pietkong. Und es gibt auch Homeokong. Und ich kenne so eine Homeokong-Therapeutin, die meint, Psychotherapie antidotiert. Darf man nicht machen. Man darf nur Homöopathie machen. Der Dr. Siegmund war kein Homeokong, sondern der war ein sehr weitherziger Mensch und auch für meine Verhältnisse, würde ich heute sagen, sehr prozessorientiert. Und der sagte, junger Mann, Ihr Problem ist hier aber nicht mit diesen 2 Kügelchen zu lösen. Das müssen Sie wissen, auch wenn das jetzt weg ist. Ich empfehle Ihnen, dass Sie Wege finden und Räume eröffnen, wo Ihre Wut einen geehrten Platz hat. Und dann hat er mir empfohlen, ich sollte eine bioenergetische Analyse machen. Und er hat mir ein Buch in die Hand gegeben von Martin Siems, ist heute ein guter Freund von mir. Der hat ein Buch geschrieben, Selbstbefreiung durch Meditation. Ist ein echter Bestseller damals gewesen. Und ich habe damals angefangen zu meditieren. Und ich habe damals angefangen, bioenergetische Analyse zu machen, 3,5 Jahre. Und angefangen, mich homöopathisch zu behandeln. Und nach dieser Migräne, die da verschwand, konnten die Homöopathen noch so doof sein, wie sie wollten. Außerdem kannte ich ja jetzt 2 Nette. Und mir war klar, ich will Homöopathie machen. Jetzt nicht, weil ich die Homöopathie irgendwie besonders spannend fand. Damals war Homöopathie überhaupt noch nicht spannend. Alles, was an der Homöopathie spannend war, auch an Literatur, gab es damals noch nicht. Ich hatte einen Homöopathielehrer, also jetzt der Lehrer, der Volker war ja eigentlich nicht mein Homöopathielehrer, aber ich hatte einen Homöopathielehrer, der war, würde ich mal sagen, strammer Nazi, der behauptete, im Unterricht vom Unanieren wird das Rückenmark kürzer. Ich habe dann gesagt, Herr Neumann, ich sitze hier noch. Der hat dann immer behauptet, der Untergang der mitteleuropäischen Kultur wäre eingeleitet worden, als man Frauen erlaubt hätte zu studieren. Und der hat wirklich da Geschichten erzählt. Du, das ist aber nicht unhomöopathisch. Die Homöopathen waren mit die ersten Heil Hitler, Heil Hahnemann. Hitler war ein großer Anhänger der Homöopathie. Sie war A, nicht jüdisch. Also Hahnemann war einfach protestantischer Sachse. Sie war richtig deutsch. Sie war richtig deutsch, die Homöopathie. Und sie war billig. Und die Nazis hatten immer Angst, dass irgendwas jüdisch ist. Es musste schön deutsch sein und es musste billig sein. Und es musste kriegstauglich sein. Und Homöopathie ist total kriegstauglich. Die Homöopathen haben in den Kriegen ihre großen Erfolge. Es gibt in homöopathischen Zeitschriften Jubelartikel, wie toll Homöopathie für Kriegsfolgen wirkt. und wie billig die ist. Und der Sanitäter hat 30 Mittel irgendwie in der Tasche, ja. Und die Wunden nach Arnika würden 10-mal so schnell aufhören zu bluten wie herkömmlich. Und Aconit wäre irgendwie das tolle Mittel für Folge von Artillerieüberfall. Also, ich meine, die Medizin ist immer aufgeblüht in Kriegszeiten. Mediziner lieben den Krieg, Chirurgen lieben den Krieg noch mehr wie die Homöopathen. Chirurgen können in Kriegszeiten so richtig aufblühen, ja? Im amerikanischen Bürgerkrieg hat die Chirurgie einen Sprung gemacht, besonders an der Amputationstechnik, weil die gerade ihre Geschossstrukturen geändert hatten. Und im amerikanischen Bürgerkrieg wurden Patronen eingesetzt, die solche Fleischwunden rissen, dass immer amputiert werden musste. In diesem Bürgerkrieg hat die Chirurgie einen Riesensprung gemacht. Wie komme ich gerade darauf? Weiß ich nicht. Egal. Jedenfalls habe ich denn diese Bioenergetik gemacht und ich fand auch ein paar Homöopathen nett. Und dann habe ich angefangen, einfach Homöopathie zu studieren, auch wenn mir die ganze homöopathische Literatur irgendwie überhaupt nicht so zusagte, weil die war wirklich teilweise sowas von altmodisch und sowas von unpsychologisch. Und da standen dann wirklich irgendwie so Sachen drin, wie vom Onanieren wird das Rückenmark kürzer. Und dann habe ich auch damals angefangen, Wilhelm Reich zu lesen. Dann dachte ich, das kann nicht stimmen, weil der Reich sagt irgendwie, es gibt kein besseres Training für einen multiplen orgastischen Menschen als regelmäßige Masturbation. Das war auch irgendwie alles nicht so zusammenzukriegen. Ja, und aber ich musste in meiner jungen Praxis einfach erleben, dass Homöopathie half. Mit dem wenigen, was ich wusste, half es. Und dann hatte ich eben dieses große Glück, diesen jungen Arzt damals kennengelernt zu haben, der heute einer der berühmtesten Ärzte auf dem Bereich der Homöopathie in Deutschland ist. Und der lernte bei einem Lehrer Matthias Dortschi in Wien. Und es war ein wahnsinnig freundlicher Mensch, dieser Dortschi, der kam aus Ungarn und war so homöopathisch, würden wir sagen, ein aurealer Mann. Ganz loyal, freundlich, hatte sich viel mit C.G. Jung beschäftigt, hatte viel Herbert Fritzsche gelesen. Und mit einmal merkte ich, oh, da gibt's ja auch Lehrer, die sehen das ganz anders, die reden von der Seele. Matthias Dortschi nannte seine Medizin Medizin der Person. Und mit einmal merkte ich, ja, da gibt's noch eine Homöopathie, die ist sehr humanistisch, die ist sehr menschenfreundlich etc. etc. Die ist nicht rassistisch. Es gibt manchmal so Homöopathiebücher, das liest sich wirklich so ein bisschen wie Stürmer. Da werden so Arzneimittel beschrieben, dumm, plump, bäuerlicher Gang. Wenn ich so ein Mittel kriegen würde, würde ich meinen Homöopathen verfluchen. Ich denke, was denkt der denn von mir, ja? Und ich bin lange geprägt worden von solchen Büchern. Ich habe dann manchmal Mittel von meinem Homöopathen gekriegt, wo ich dachte, sag mal, dieser Arsch da, der glaubt, ich bin klein, impotent und feige und gibt mir so ein blödes Mittel wie Lycopodium. Weil die meisten Homöopathiebücher von früher hören sich wirklich an wie Beschimpfung, ja? Also da wird so, du bist Lycopodium, ist eine Beschimpfung. Du bist Barium, ist eine Beleidigung. Du bist Medurinum, das heißt, du gehörst weggesperrt, ja? Weil du bist einfach ansteckend, ja? Also, und mit einmal merkte ich, es gibt so ganz andere Menschenbilder. Dieser Dortschi eröffnete mir einfach eine ganz andere Sicht auf die Homöopathie, die bis heute die Samuel-Hahnemann-Schule prägt. In der Homöopathie der Samuel-Hahnemann-Schule geht es eigentlich nicht primär darum, was wegzumachen. Wir sind hier überhaupt keine Wegmacher. Natürlich wollen wir, dass unsere Patienten beschwerdefrei werden. Aber um was es in unserer Arbeit geht, ist ganz stark dieser Aspekt des Annehmens, des Bejahens. Wir sind hier eine sehr bejahende Homöopathie, eine Homöopathie, die auffordert, selbst das scheinbar Unangenehmste, was wir haben, anzunehmen, zu integrieren, als eine Ressource zu entdecken, was denn später noch durch die Arbeit von Bert Hellinger noch mal zusätzlich bekräftigt wurde, mit der ich mich ja jetzt auch seit über 10 Jahren beschäftige. Und so ein Kernsatz der hellingerischen Arbeit ist ja, Böses ist fast immer nicht geehrtes Gutes. Also, ja, das war mir sehr wichtig. Und dann hatte ich eine zweite ganz wichtige Begegnung mit einem Mann namens Karlfried Graf Dirckheim. Den hatte ich durch einen Schüler kennengelernt, der bei uns auf der Schule lernte und der in einem Schwarzwalddorf namens Todtmoos-Rütte war, wo dieser Karlfried Graf Dirckheim so ein Therapiezentrum hatte. Und da bin ich dann erstmalig im Sommer 03 hingefahren und danach mehrere Sommer immer über die Sommerferien. Da habe ich ganz viel Psychotherapie in Kombination mit, ja, ich sag mal, Esoterik, Zen, C.G. Jung kennengelernt. Und es ist dann alles einfach in meine Homöopathie mit eingeflossen. Und ich habe in meinem Berufsleben viele Beschimpfungen über mich ergehen lassen. Aber was die Taliban-Homöopathen schon relativ früh immer über mich sagten, war, in Berlin machen die Psychohomöopathie. Inzwischen machen wir hier alles Mögliche. Ich bin immer wieder erstaunt, was wir hier alles machen. Meistens sagen das Leute, die waren nie hier. Aber inzwischen ist Psychohomöopathie für mich echt ein Kompliment. So wie Sie gesagt haben, ich bin der Rudi Carrell der Homöopathie, das ist inzwischen auch ein Kompliment für mich. Also das ist alles ganz gut integriert. Aber was einfach stimmt, für uns ist die Homöopathie eigentlich eine Methode, die hauptsächlich seelenheilkundlich wirkt und darüber auch körperlich. Aber sie ist für uns hier in diesem Hause eine wunderbare Methode, um uns kennenzulernen, selbst die scheinbar ablehnungswürdigsten Anteile von uns, die uns hilft, diese Anteile anzunehmen, zu integrieren. Und ich bin mal in einem Interview zu meinem 25-jährigen Berufsjubiläum gefragt worden, weil ich ja nur selbst seit 25 Jahren auch mit mir selbst Dauertherapie mache, was ist so für mich die Essenz dieser 25-jährigen Dauertherapie? Und da habe ich gesagt, wenn ich es zusammenfassen müsste in einer Qualität, ich bin milder geworden durch die Jahre. Aber nicht milder, weil ich nur jetzt inzwischen Oll bin, sondern weil ich in diesen 25 Jahren so viel eigene Monster, so viel eigene Schatten, so viel eigenes scheinbar Böses angenommen, integriert und ein bisschen auch verwandelt habe, dass es kaum noch Dinge bei anderen Menschen gibt, wo ich wirklich leidenschaftlich resoniere, also in den Ärger oder in den Zorn oder in die Abwertung gehen muss, weil ich habe so viel scheinbar Minderwertiges in mir lieben lernen müssen, um zu überleben, dass, ja, es gibt noch so ein paar Schattenthemen, die ich habe. The process is never ending. Aber ich muss sagen, also nachdem ich denn dank des Glonoinums angefangen habe, mich auch von Zeit zu ärgern, ärgere ich mich eigentlich inzwischen wieder fast gar nicht mehr, weil ich einfach auf ganz wenige Dinge, ja, leidenschaftlich noch resoniere, weil das meiste einfach sein darf, auch beim anderen. Und das verdanke ich, denke ich, der Homöopathie. Irgendwann bin ich vom Verband hier in Berlin gebeten worden, diese Schule mitzugründen. Und da der damalige Präsident dieses Verbandes, Karl Friedrich Liebau, ein Mensch war, der mich irgendwie ganz klasse fand mit meinen Psycho-Ideen, hat er auch gesagt, du kannst das didaktische Konzept dieses Hauses nach deinem Gutdünken kreieren. Und es war mir von Anfang an klar, an diesem Hause soll Homöopathie unterrichtet werden, aber auch Körpertherapie, weil ich eben diese körperlosen Homöopathen so schrecklich fand und dachte, das muss man von Anfang an ja kombinieren. Die müssen sich von Anfang an anfassen. Außerdem habe ich Naturheilkunde sehr geschätzt und darum war mir auch wichtig, dass hier in diesem Hause die großen naturheilkundlichen Therapien, auch wenn diese Schule Samuel-Hahnemann-Schule heißt, einen festen Platz finden. Und darum ist zum Beispiel die Akupunktur in unserem Hause ein dickes Ding. Die Iris-Diagnose ist ein dickes Ding. Die Phytotherapie ist ein dickes Ding. Also man wird hier an diesem Hause zwar Heiler, mit homöopathischem Schwerpunkt. Man wird aber auch in anderen Bereichen gut bis sehr gut naturerkundlich ausgebildet. Und was an unserem Hause, denke ich, wirklich besonders ist, man wird auf alle Fälle angeregt, einen eigenen Heilungsweg zu gehen. Ich möchte nicht über andere Schulen schlecht reden, ist mir wirklich fern, aber es ist unter Naturheilkundlern nicht überall so schlimm wie bei den Homöopathen, aber, und bei den Ärzten ist es ja nicht weniger schlimm, aber es ist eben ein großes Problem, dass sich viele Leute mit Heilkunst beschäftigen, sie aber bei sich selbst nicht anwenden. Warum auch immer. Wenn du Analytiker wirst, geht es schlecht, musst eine Lehranalyse machen. Als Gestalttherapeut musst du auch mal eine eigene Therapie gemacht haben. Aber du kannst halt sonst viele Therapien erlernen. Homöopathie eignet sich dafür besonders, ohne sie jemals angewendet zu haben. Und hier bei uns ist einfach, ich sag mal, eine Grundempfehlung für jeden, der hierher kommt: Lerne nicht nur das Heilen, sondern erlebe das Heilen bei dir. Und das Motto der Samuel-Hahnemann-Schule ist ja nicht umsonst Heiler und Heiler werden. Also Heiler werden, aber auf dem Weg zum Heiler auch selbst heil werden. Und wenn ich mir hier angucke, was aus den Menschen, die hierher kommt, in diesen 3 Jahren wird, das ist eigentlich immer nur eine große Freude, einfach zu sehen, dass die Menschen hier eben nicht nur die Heilkunst lernen, sondern in diesem Lernen und in diesem Feld mit seinen vielfachen therapeutischen Möglichkeiten ja einfach selbst Heiler werden, selbst sich Heiler machen, sprich sich Heiler machen lassen und in diesem Heiler werden sich auch das Potenzial entwickeln kann, was später in der Praxis außer den guten Handwerkszeugen, die sie auf alle Fälle hier lernen, dann sowas wie die Grundlage ihres Heilerseins ist. Also die großen Heiler und Heilerinnen, die hier aus diesem Hause herausgegangen sind, waren ohne Ausnahme alles Menschen, die mit viel Mut und mit viel Elan nicht nur diese Schule besucht haben, sondern in diesen Jahren ihres Ausbildungsganges ganz viel Energie, mindestens genauso viel Energie wie in ihrer Ausbildung, in ihr eigenes Heilwerden investiert haben. Also ein guter Heiler definiert sich für mich ohne Frage an seiner guten Ausbildung, aber mindestens genauso definiert sich ein guter Heiler für mich über seinen eigenen Heilweg, den er hinter sich gebracht hat. Und darauf legen wir auch aus der Erfahrung, die ich mit meinem Heilweg gemacht habe, an diesem Hause einfach sehr, sehr viel Wert. Sehr, sehr viel Wert. Ja, nun bin ich 25 Jahre heilerisch tätig, bin seit 24 Jahren hier an diesem Hause tätig und meine eigenen Therapiejahre haben dieses Haus, würde ich mal sagen, mindestens mitgeprägt und auch die mir nahen Schüler. Und besonders eben in dieser Kombination von eigenem Werdeprozess und guter handwerklicher Ausbildung sehe ich das Besondere hier an diesem Hause. Besonders eben in dieser Kombination. Und es liegt bestimmt daran, dass ich es eben auch bei mir als was Besonderes erlebt habe, beides zu tun, meinen eigenen Prozess durchzumachen und später bei vielen guten Lehrern, Jürgen Becker über 10 Jahre, jetzt seit gut 3 Jahren beim Peter Gino, mein augenblicklicher, akuter, homöopathischer Lehrer, zu lernen, zu lernen, zu lernen. Ich bin dennoch der Aufstellungsmedizin begegnet, durfte dabei fantastischen Lehrern, Laszlo Matjasowski, Matthias Varga von Kibet lernen, durfte schamanische Medizin lernen, Also ich habe mein ganzes Leben gelernt und höre auch nicht auf zu lernen, weil mir Lernen einfach auch sehr viel Freude macht. Und weil ich denke, ich kann immer noch viel mehr wissen, um noch mehr Menschen helfen zu können. Ja, aber das ist so das, was mir wichtig ist, was ich hier gerne heute mal erzählen wollte. Und ich würde einfach sagen, wenn ihr Fragen habt zu dem, was ich auf meinem Weg erlebt habe, oder zu dieser Schule, stellt sie. Ich habe noch ein bisschen Infomaterial auslegen lassen zur Schule, könnt ihr nachher gerne mitnehmen. Ja, ich würde sagen, treten wir einfach in einen Austausch.